Ihr lieben Geschwister, wir wollen heute Morgen den 104. Psalm aufschlagen. Den 104. Psalm. Es ist ein Schöpfungspsalm. Der Psalm berichtet über Gottes Schöpfungswerk. Wie Psalm 8 und Psalm 19 es auch tun. Es gibt einige Psalme, die über Gottes Schöpfungswerk berichten. Wir lesen jetzt den Psalm nicht vollständig, sondern nur von dem Vers 10 an lesen wir bis zu dem Vers 18. Psalm 104, die Verse 10 bis 18. Ich lese uns den Text vor, bete noch mit uns und dann können wir auch das Fenster wieder schließen. Du lässt Quellen entspringen in den Tälern, was wörtlicher übersetzt werden müsste, wie es die Elberfelder auch getan hat und auch Janssen und andere. Du sendest Quellen in die Täler. Sie fließen zwischen den Bergen hin. Sie tränken alle Tiere des Feldes. Die Wildesel löschen ihren Durst. Über ihnen wohnen die Vögel des Himmels. Die lassen aus den Zweigen ihre Stimme erschallen. Du tränkst die Berge aus deinen Obergemächern, die himmlische Gemächer, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Glibdachse. Bis hierhin lese ich uns den Text vor und möchte noch mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus, wir danke dir, dass wir durch dich zu unserem himmlischen Vater kommen dürfen. O unser himmlischer Vater, du hast deinen Sohn gesandt, du hast deinen Geist gesandt, du hast uns dein Wort gegeben. Und Herr, wir wollen von diesem Wort, was für uns die beste Speise ist, auch leben, auch heute Morgen. Nun kommen wir zu dir und bitte dich, hilf uns, es zu verstehen, im Glaube aufzunehmen und davon zu leben. Amen. Amen. Jetzt können wir das Fenster wieder schließen. Ein Anliegen bei dieser Predigt heute Morgen ist für mich schon auch, dass wir im Lesen der Bibel solche Stellen wie diese hier in der Psalme für uns auch recht aufnehmen, verstehen können, dass sie wirklich auch mit einem Segen lesen können. Und hinter dem, was hier in natürlicher Weise beschrieben ist, von dem Schöpfungswerk Gottes, auch dieses andere Werk wahrnehmen können, was quasi im Hintergrund steht, das Erlösungswerk des Herrn aller Herren. Denn der, der geschaffen hat, ist auch der, der erlöst hat. Und der nun in natürlicher Weise diese Erde und Himmel und Wasser und Wohnorte schafft, der schafft sie auch in geistiger Weise für uns in unserem Leben. Und das wollen wir heute Morgen machen. Wir wollen uns das ansehen, ja nicht nur als ein Werk der Schöpfung, wo der Herr über sein Schöpfungswerk redet, sondern wir wollen hier auf den Herrn blicken in seiner herrlicher Fürsorge für uns auch als Erlöser. So, nachdem ich das jetzt zur Einleitung gesagt habe, möchte ich damit beginnen, einfach noch mal diesen Vers 10 und folgenden kleinen Abschnitt zu lesen. Also, du lässt Quellen entspringen oder du sendest Quellen in die Täler. Sie fließen zwischen den Bergen hin, sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel löschen ihren Durst bis dahin. Man könnte ganz einfach auch hier, wenn man diese zwei Verse zusammenfassen wollte, sagen, er stillt den Durst seiner Geschöpfe. Die Wildesel löschen ihren Durst. Und sie löschen ihren Durst von den Quellen, die der Herr sendet in die Täler. Nun, wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde und sagen würde, ach, das ist ja wunderschön, dass der Herr in seinem Schöpfungswerk auch dafür Sorge getragen hat, dass die Tiere Wasser zum Trinken bekommen und ihren Durst löschen können, dann hätte ich schon was Richtiges gesagt. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir eben auch davon, dass der Herr nicht nur sich darum gekümmert hat, dass Tiere was zu trinken haben, sondern dass verlorene Sünder eine Quelle finden können, aus der sie trinken können und wodurch sie auch wieder lebendig werden können. Nun, ich darf vielleicht einen Vers hier als Parallelstelle für uns miteinander aufschlagen und hier vorlese aus dem Johannesevangelium. Als der Herr Jesus am Jakobsbrunnen stand und diese Frau zu ihm kam und er sie ansprach, und sie hat sich als Samariterin ganz arg gewundert, warum redet er als Jude mit mir? Wir sind doch quasi verfeindet, ne? Und sie kommen ins Gespräch und sprechen über das Wasser, auch ein Brunnen, der hier im Mittelpunkt steht. Und dann sagt der Herr Jesus etwas, was auch wir hören wollen heute Morgen, Vers 13 und 14, Johannes 4. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Das ist eine große Aussage, die er hier macht. Die geht weit über das hinaus, dass erklärt wird, dass eben das Wasser, welches wir trinken, uns nie in den Zustand bringt, dass wir nie wieder durstig werden. Denn wir müssen immer wieder Neuwasser trinken. Jeder von uns trinkt pro Tag 1, 2, 3 Liter, ich weiß nicht, wie viel ihr trinkt, Flüssigkeit, aber wir trinken Flüssigkeit. Aber wir müssen immer wieder neu trinken. Und er meint eigentlich nicht nur das Wasser, sondern er meint das, was das Leben betrifft. Du bist eine Frau, die Leben sucht. Verzweifelt suchst du nach dem Leben und hast es aber gar nicht finden können. Du hast Mann um Mann angehäuft und hast gedacht, ich werde jetzt also da irgendwann einmal doch auch glücklich und zufrieden werden. Aber es ist dir nie gelungen. Du bleibst vollkommen unerfüllt. Du trinkst und trinkst und trinkst in deiner Lust, in all dem, was in deinem Herzen ist, in deiner Begierde. Aber diese Begierde kann gar nicht gestillt werden. Und jetzt geht er zu dem Wasser über, was er ihr geben möchte. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und jetzt erklärt er, ich bin der dir Wasser geben kann, wo du nie wieder Durst hast. Was ist das für eine außergewöhnliche Aussage? Er stillt den Durst meines Lebens. In meinem Herzen, in unserer aller Herzen, ist ein Durst. Ob ihr jetzt 12 Jahre alt seid oder ob ihr 90 Jahre alt seid, das ist eigentlich im Grunde genommen vollkommen egal. Aber ihr habt einen Durst und wollt leben. Wir alle haben ihn. Er ist in unserem Herzen drin. Gott hat es in unser Herz hineingelegt, dass wir leben wollen. Und nun können wir von unserer Seite aus natürlich auch an ganz verschiedene Quellen gehen und versuchen, unseren Durst zu löschen. Wir gehen zu dieser Quelle, wir gehen zur anderen Quelle. Und viele Menschen auf dieser Erde gehen bis zum Ende ihres Lebens von einer Quelle zur anderen Quelle, aber werden nie satt. Sie können nie ihren Durst löschen. Es ist immer so, als würde jede Quelle zu ihnen sagen, geh noch ein Stück weiter, du musst noch mehr suchen, noch mehr trinken. Und sie werden auch nie zufrieden. Und auf der anderen Seite sind welche, die durch Gottes Gnade zu dieser einen Quelle geführt werden. Jetzt will ich es mal von der anderen Seite her sagen, die Gottes Ruf höre, so wie ihr heute Morgen auch Gottes Wort hört und sagt, oh, da ist jemand, der kann mir Wasser des Lebens geben, dass ich nie wieder durstig werden muss. Das ist schon gewaltig, diese Aussage. Und es ist eine Aussage, die aber wahr ist. Wer Jesus Christus im Herzen wohnen hat, der hat alles, was er braucht. Er ist zur Fülle Gottes gebracht. Sein Durst ist gestillt. Jetzt würde ich gerne so in eure Herzen blicken und würde so also auch versuchen, gerne rauszufinden, ist das genau eure eigene innerste Überzeugung und euer Empfinden? Mein ganzer Durst ist gestillt. Also es gibt ja gar nichts mehr, was ich bekommen könnte, weil ich alles schon bekommen habe. Er hat mein ganzer Durst gestillt. Wenn ich das lese, dann geht es mir auch so, dass ich sage, was muss ich doch noch lernen? Und wie wenig habe ich das noch bisher begriffen, was Jesus Christus mir gegeben hat mit seinem Heil? Wie kann ich mich noch ausstrecken nach Quellen, die überhaupt kein Lebenswasser haben? Wie kann ich noch auch in meinem Inneren dieses Verlangen habe nach Dingen, von denen ich im Grunde genommen weiß, sie machen mich gar nicht satt. Sie erzeugen nur einen neuen Durst. Sie machen mich eher abhängig. Aber heute Morgen darf ich das für mich mitnehmen und ich möchte das für mich weiter lernen, dass er meinen Durst stillen kann. Gehen wir zurück zu unserem Text. Er sendet Quelle. Wisst ihr, das ist ein Vers, den darf ich nicht nur lesen als etwas, wo Gott in seiner Schöpfung nun mir erklärt, dass er diese Quelle geschaffen hat und sie nun von den Bergen herabfließen lässt in die Täler, sondern ich darf es und soll es als etwas lesen, wo ich auch sage, er sendet Quelle, die nun zu mir kommen und in meinem eigenen Herzen mir Leben immer wieder neu geben, mein Leben erhalten, mein Leben fördern, mein Leben segnen. Er sendet sie. Ich kann nicht in den Himmel steigen. Niemand von uns ist in der Lage dazu. Aber alle, die den Herrn Jesus Christus kennen, alle, die wiedergeboren sind, alle seine Kinder, erfahre es, dass er diese Quelle sendet, dass er in ihnen selbst zur Quelle geworden ist, weil er in ihren eigenen Herzen wohnt. Und das muss ich wissen und glauben. Wenn ich morgen jetzt also nach Leben Ausschau halte, dann hilft es mir gar nicht arg viel, wenn ich nur an die Dinge denke, die ich tue und dann vielleicht am Ende für mich sage, ach, ich möchte daraus leben, dass ich fleißig bin. Ich möchte daraus leben, dass ich meine Arbeit leisten kann. Ich möchte daraus leben, dass ich etwas in der Lage bin zu tun. Das wird mein Herz nicht froh machen. Das mag ein gewisses Maß an Zufriedenheit bewirken, aber der Einzige, der mein Herz wirklich erfüllen kann, ist Jesus Christus, der meinen Durst stillen kann, sodass ich gar keinen Durst mehr habe. Und er sendet seine Quelle zu mir. Daran glaube ich. Ich glaube daran, dass auch er morgen mir sein Wasser darreichen möchte, dass er mich tränken möchte und dass das, was hier steht von der Tränkung der Tiere, wenn wir das Vers 11 und 13 lesen in diesem Psalm, dann heißt es, sie tränken alle Tiere und Vers 13, du tränkst die Berge, dass das nicht nur allein heißt, dass Gott in seiner Schöpfung Tiere tränkt, sondern dass er in seinem Erlösungswerk auch mich tränkt. Und ja, das ist wirklich meine Situation. Selbst wenn das Wasser direkt vor mir ausgebreitet wäre, und das ist das, was ja nun auch der Fall ist, wenn wir die Bibel vor uns haben, wir können diesen Reichtum nicht von uns aus ausschöpfen. Wir sind nicht in der Lage, von uns aus zu trinken. Habt ihr das schon mal festgestellt? Ihr alle, die ja jetzt hier sitzt und zuhört, morgen oder übermorgen lest ihr vielleicht wieder in eurer Bibel. Und dann stellt euch diese Frage, was kann ich nur aus dieser Bibel herausholen? Stellt euch überhaupt die Frage? Ist das euer Anliegen? Nun, wenn ihr euch diese Frage stellt und wenn es euer Anliegen ist, dann muss es euch auch klar sein, und das darf jeder wissen, der zu Jesus gehört, er wird mich tränken. Das ist ja das Wunderbare an der Gemeinschaft, die in der Erlösung also entstanden ist, diese Verbindung, die Christus mit mir nun auch hat, dass ich zu ihm gehöre. Er ist das Haupt und ich bin der Leib, er ist der Weinstock und ich bin die Rebe. Er bringt nun seine Nährstoffe zu mir. Er bringt sein Leben zu mir. Das ist jedem Namenschristen ganz fremd. Damit kann er nichts anfangen. Das ist für ihn gar nichts, was er in seinem Leben erfährt. Für ihn ist es eigentlich ein Aufrechterhalten einer Tradition. Er ist derjenige, der sich anstrengt. Er ist derjenige, der versucht, mit seiner eigenen Kräfte etwas zu tun, was er nicht zu tun vermag. Er vermag sich nicht zu tränken. Er vermag nicht von sich aus wirklich auch dieses Wasser des Lebens zu sich zu führen. Er braucht einen Erlöser. Und die nun, die ihn als Erlöser kenne ihn als denjenigen, der sie tränkt. Würde man der Petrus nun zu uns herholen und uns hier hinstellen können an die Seite, dann würde er unsere ganze lange Geschichte davon erzählen können, wie oft der Herr ihn getränkt hat und ihn aufgerichtet hat, ihm wirklich Leben geschenkt hat, wo er ganz am Boden war, wo er nur noch gesagt hat, ich habe versagt, ich habe meinen Heiland verleugnet. Aber er hat ihn nicht aufgegeben, seinen Jünger. Er hat sein Blut fließen lassen, ein wirksames Blut, kein Angebot. Die Sühnung am Kreuz ist kein Angebot, es ist ein wirksames Werk. Dort ist wirklich Loskauf geschehen. Nicht einfach nur, dass etwas getan wurde und nun als Angebot hinausgerichtet wird auf diese Welt als Botschaft. Es ist Erlösung geschehen, ein Loskauf geschehen. Es ist eine Wirkung da. Und diese Wirkung der Erlösung ist nun im Leben des Petrus auch eine, die er erfahren darf. Oh ja, ich versag. Aber mein Herr versagt nie. Ich verleugne ihn, aber er steht zu mir. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist Leben aus der Erlösung. Er tränkt mich. Er stillt meinen Durst. Das macht er, er sendet Quelle. Das ist meine Hoffnung. Ich habe doch keine Hoffnung, dass ich jetzt, weil ich 40 Jahre den Herrn Jesus kenne, morgen in der Lage wäre, Freude an der Bibel zu haben, nur weil ich gewisse Dinge erlebt und erfahren habe. Das ist nie meine Zuversicht. Das kann nicht meine Zuversicht sein, weil wenn ich mich auf mich verlasse, bin ich verlassen. Aber wenn ich dieses Vertrauen, dieses Kindliche nun auch in meinem eigenen Herzen habe und sage, morgen, wenn ich kaputt und müde bin, wenn ich keine Lust mehr habe zum Leben, ist einer da, der mich drängt. Es ist einer da, der seine Hand mir reicht und sein Leben mir schenkt und es erhält. Es ist einer da, der mich liebt und der mit mir fühlt und empfindet. Das brauchen wir. Das ist es, was wir nötig haben. Diesen Heiland, der seine Hand reicht, immer wieder neu und sagt, ich will dich tränken. Ich will deinen Durst löschen. Ich möchte dich sättigen. Das ist es, was er tut. Nun, es heißt hier in unserem Text so schön, von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. Und auch dies ist nicht einfach nur etwas, wo wir lesen sollten, gut, es ist alles das Werk des Schöpfers, der nun dafür sorgt, dass die Erde satt wird. Das ist wahr und das steht hier. Aber wenn ich es nun hinübernehme ins Geistige, vom Natürlichen ins Geistige, kann ich sagen, es ist das Werk seines Leibes, seines vergossenen Blutes, seines Opfers, was mich drängt, was mich stärkt, was mich satt macht. Es ist die Frucht seines Werkes. Es ist die Frucht seines Opfers. Es ist wirksam. Das ist der Grund für meine Heilsgewissheit. Das ist ein Werk, was für immer beim himmlischen Vater gilt. Dieses Blut, was er vergossen hat, ist für immer eines, was meine Sünde vollkommen zudeckt, hinwegnimmt. Es ist wirksam. Wenn es abhängig wäre von mir, wäre ich nicht in der Lage, für eine Minute Heilsgewissheit zu haben, weil ich fortwährend denken müsste, habe ich es jetzt auch richtig gemacht? Habe ich es richtig angenommen? Habe ich denn richtig geglaubt? Habe ich denn richtig gehorcht? Und dann schaue ich nur auf mich. Ich blicke nur auf mich. Ich sehe immer nur mich. Aber das ist doch nicht Glaube. Das ist doch kein Evangelium. Evangelium ist, ich vertraue diesem Werk vollkommen. Und ich kann zu diesem Werk gar nichts hinzufügen. Ich werde nie in die Herrlichkeit eingelassen, weil ich gebetet habe. Ich werde nie in die Herrlichkeit eingelassen, weil ich gehorcht habe. Selbst mein Glaube ist nur ein Mittel, welches Gott verwendet, um mich zu dem Heil zu führen, wodurch ich errettet werde. Ich werde nie sagen können, ich komme in den Himmel, weil ich geglaubt habe. Nichts, was ich tue oder getan habe oder tun werde, bringt mich in den Himmel, in die Herrlichkeit. Nichts. Und der, der sich auf sich und sein Werk verlässt, ist verloren. Oh, unser himmlischer Vater, ich möchte zu dir kommen und nun lass mich doch einschauen, ich habe getan. Und der Vater sagt zu mir, aber dein ganzes Werk ist unvollkommen, voller Sünde. Nichts von dem, was du getan hast, ist in irgendeiner Weise etwas, von dem ich selbst sagen könnte, es ist vollkommen. Du hast auf das falsche Pferd gesetzt. Aber wenn der arme Sünder an der, sage ich es mal mit meinen Worten illustrativ, an der Pforte des Himmels klopft und sagt, um Jesu vergossenen Blutes willen, um der Erfüllung des Gesetzes willen, was er für mich vollbracht hat, um der Sühnung meiner Sünde willen, die er durch sein Blut geschenkt hat, lass mich ein. Dann wird die Türe aufgehen. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrekleid. An mir ist gar nichts. Erisches. Es ist die Frucht seines Werkes. Und darauf gilt es auch immer wieder zu vertrauen, wenn wir satt werden sollen. Vertraue ihm, er ist der Hirte, ich bin das Schaf. Er weidet mich auf grüne Aue, er führt mich zu stillem Wasser. Er tut es. Und er tut es nicht, weil ich nett bin. Er tut es auch nicht, weil ich gestern gehorcht habe. Er tut es auch nicht, weil ich gestern irgendjemandem Zeugnis gegeben habe. Er tut es nicht, weil ich irgendwas auswendig gelernt habe, sondern er tut es, weil er auf seinen Sohn blickt, der fortwährend vor ihm steht und für mich eintritt in der Kraft seines Verdienstes, des vergossenen Blutes, der Rechtfertigung, der Gerechtigkeit, die er für mich geschaffen hat, der Sühnung, die für mich vollbracht ist. Es ist ein wirksames Werk. Und der Vater segnet mich um des Sohnes Wille und macht mich satt um seines Opfers Wille. Es ist die Frucht seines Werkes. Nun, im Kolosserbrief kann das der Paulus mal mit anderen Worten so sagen. Und ich möchte uns das gerne vorlesen. Kolosser 2, die Verse 9 bis 13, wo es heißt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in Beschneidung des Christus, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, durch die Durchsatzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Es ist die Frucht seines Werkes. Es ist die Frucht seines Werkes. Da bleibt gar kein Ruhm für mich übrig. Dass der Herr mich nachher auch doch belohnt, hat seinen Grund in dem, was der Herr für mich getan hat. Aber er allein, soll die Ehre und den Lobpreis und den Ruhm bekommen. Er ist es, der den Durst stillt. Er ist es, der die Quelle sendet. Er ist es, der mich tränkt. Es ist die Frucht seines Werkes, warum ich lebe und am Leben bleibe und ewiges Leben habe. Aber ich möchte noch weiter mit uns etwas betrachten, was wir uns in diesem kleiner Abschnitt im Psalm 104 noch ansehen wolle. Und ich hoffe, ihr habt noch ein wenig Geduld mit mir. Da heißt es nämlich, dass er nicht nur uns den Durst stillt, sondern dass er unser Herz erfreut. Und ich möchte uns das auch vorlesen. Da heißt es Vers 14, du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, da ist das Getreide auch gemeint, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue und das Angesicht glänzend werde vom Öl und damit Brot das Herz des Menschen stärke. Ganz nebenbei mal gesagt, darauf werde ich jetzt aber nicht näher eingehen, aber ich will es mal feststellen, das Essen ist in der Bibel etwas ganz Wichtiges, Bedeutsames. Etwas, was in unserer heutigen Kultur leider gar nicht mehr so der Fall ist. Aber von dem biblischen Maßstab her ist das Essen etwas, was Gott dem Menschen schenkt, um Freude daran zu haben und es auch mit Freude zu genießen. Punkt. Aber mehr sage ich jetzt nicht dazu, weil sonst würde das zu weit gehen. Ich möchte auch hier nicht stehen bleiben bei dem, wenn es darum geht, dass wir eben Brot oder Wein oder auch Öl haben, sondern es geht mir eigentlich viel, viel, viel mehr darum, das eine zu sagen, dass er unser Herz froh macht. Freude. Also so steht es hier, nicht? Also damit der Wein das Herz des Menschen erfreue.
Spurgeon hat in seiner Auslegung Schatzkammer Davids zu Recht darauf hingewiesen, dass ihr Wein und Brot nicht umsonst vielleicht genannt sind, sondern aber auch im Hinblick stehe auf das, was wir heute symbolisch auch getan haben, als wir eben Traubensaft und auch Brot zu uns genommen haben. Das ist sicherlich richtig. Und es ist wirklich seine ureigenste Fähigkeit, die er in sich selber trägt, Freude zu haben. In der Sprüche Kapitel 8 steht es so wunderschön beschrieben, wenn ihr das mal für euch nachlesen wollt, ab Vers 22, wie der Schöpfer Freude hat, sie beide, der Vater und Sohn, Freude haben an diesem Werk, was sie tun. Und es ist etwas, was der Herr uns wirklich auch gibt und schenkt. Etwas, was wir von uns aus nicht in der Weise haben, sondern im Grunde durch die Sünde auch verloren haben, aber durch Christus wieder geschenkt bekommen. Es ist eine Freude, die weit über das hinausgeht, eben an dem Essen Freude zu haben, was richtig ist, was vollkommen richtig ist. Es soll unser Herz erfreuen, was wir essen und trinken. Das ist gut. Aber diese Freude, von der hier eigentlich auch so im Hintergrund, das auch, wenn wir es anschauen, geschrieben wird, im Vordergrund ist die Schöpfung, aber wenn man das betrachtet vom Geistige her, im Hintergrund sehen wir die Freude, die aus etwas kommt, was der Herr uns gibt. Und ich möchte uns das gerne auch vorlesen, diese Stelle, wo quasi dieses Werk Jesu oder dieses Werk des dreieinigen Gottes an uns, wenn er uns Freude schenkt, auch beschrieben wird. Und zwar im Jesaja Kapitel 12, Vers 3. Jesaja 12, Vers 3. Ich lese ab Vers 2 vor. Da heißt es: Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied und er wurde mir zur Rettung. Und dann heißt es, und ihr, und es ist auch auf die Zukunft hin geschrieben, werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Freude ist das, was wir alle gerne haben wollen. Und Freude ist das, was der Herr uns auch geben möchte. Glaubt ihr, dass der Herr nicht wahrnimmt, wie sehr traurig manchmal unsere eigenen Herzen sind? Wie verzweifelt wir in unserem eigenen Herzen auch sein können? Wie ruhelos und rastlos wir in unserem Denken und Trachten sein können? Glaubt ihr, dass der Herr nicht wahrnimmt, wie wir manches Mal nach allem Möglichen greifen, um Freude zu haben und doch nicht am Ende wirklich freuen uns können? Dauerhaft, er nimmt es wahr. Und weil er es wahrgenommen hat, weil er das Elend des Sünders gesehen hat, der Freude sich wünscht und doch nicht haben kann, hat er eine Quelle aufgetan durch seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, aus dem wir nun schöpfen dürfen. Freude schöpfen dürfen. Und während ich das sage, schaue ich mich selber an. Ich kann das zwar wahrscheinlich jetzt im Augenblick nicht so gut, weil kein Spiegel vor mir ist, aber so innerlich. Und sage mir, oh Andreas, du schöpfst viel zu wenig aus den Quellen des Heils. Ihr dürft euch auch selber anschauen und dürft sagen, entweder ich habe heute schon ganz reich geschöpft und mein Herz ist voll von dieser Freude, oder ihr könnt auch sagen, im Grunde ist das was, wo ich noch gar nicht so richtig gut gelernt habe. Ich merke zwar, dass das Leben, welches ich lebe, schwer ist, aber das Schöpfen aus dieser Quelle des Heils ist für mich etwas, was ich noch dabei bin zu lernen. Dann möchte der Herr heute dir sagen, ich werde dir helfen. Ich möchte dein Herz mit meinem Heil zur Freude führen. Es ist keine weltliche Freude. Es ist nicht eine Freude, dass man sagt, also dazu müsste jetzt also alles wieder funktionieren, was nicht mehr funktioniert bei mir. Alle, die jetzt älter sind, die wissen, was gemeint ist. Das ist nicht das, was hier im Vordergrund steht, sondern es ist das Herz, die Seele. Es ist diese Seele, die innen drinnen ist und von denen wir wissen. Und der Herr sagt, ich möchte dein Herz mit meiner Freude erfüllen. Und das ist so schön, wir haben so einen reichen Liedschatz von Liedern, die die Freude an Jesus auch proklamieren. Jesu, meine Freude, meines Herzensweide, meine Zier. Oh, diese Lieder, sie sind so schön. Was soll ich mich denn grämen, hab ich doch Christus noch. Da hat jemand gelernt, aus der Quelle des Heils zu schöpfen, während er unendlich leidet. Paul Gerhard. Wer von euch hat die Biografie von Paul Gerhard schon gelesen? Zu wenig Hände gehe hoch, zu wenig Hände. Wisst ihr, das ist ein Erbe, was Gott uns geschenkt hat. Das ist ein Erbe, was wir haben dürfen, wie so viele Bücher, die wir heute auch noch haben können. Und es macht auch ein bisschen verständlicher, ja, wie diese Lieder auch entstanden sind. Und was für ein Wunder es ist, dass sie so entstanden sind. Du meine Seele. Wie geht's weiter? Genau. Und dieses Wohlauf, aber auch sein, ist eines, wo er, der Paul Gerhard, gelernt hat, was im Hinblick auf seinen Herrn auch ihm dann geschenkt wird. Er schöpfte aus den Quellen des Heils. Und dann sagte der Herr zu ihm, und jetzt schreibst du das auf. Deine Kinder sind gestorben. Der Pfarrer in der Nachbarschaft, der ihm das Leben so schwer gemacht hat, dass er unendlich gelitten hat. Die Umstände in der Welt, die damals auch da waren, nach dem 30-jährigen Krieg und während des 30-jährigen Krieges, die gar nicht zu vergleichen sind mit den Umständen, in denen wir leben. Und er schöpfte aus den Quellen des Heils. Wie sieht dein Lied aus, welches du singst? O Herr, wie schwer ist mein Leben? Geht es uns nicht manchmal so? Aber die Freude ist da. Wir dürfen sie haben. Wir dürfen glänzende Angesichter bekommen. Nicht von dem Öl. Das Öl ist im Orient etwas, was bis zum heutigen Tag gerne verwendet wird, damit die Haut auch eben gepflegt wird. Aber kennt ihr diese glänzende Angesichter, die herrühren von der Begegnung mit dem lebendigen Gott? Wisst ihr etwas von dem, was Mose erfahren hat, als er auf dem Berg Gottes war und mit Gott redete und er sprach mit ihm oder Gott hauptsächlich eben mit ihm? Und dann am Ende heißt es, als er von diesem Berg herunterkam in 2. Mose 34, das ist etwas, was wir haben dürfen durch den Herrn Jesus. 2. Mose 34 und noch in einer viel größeren Art und Weise, als Mose es selber erfahren hat. Als nun Mose vom Berg Sinai, also 2. Mose 34, Vers 29, herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte. Und jetzt kommt die Erklärung, weil er mit ihm geredet hatte. Was müssen wir jetzt von uns denken? Reden wir zu wenig mit ihm? Haben wir zu wenig Gemeinschaft mit ihm? Im Neuen Testament ergreift Paulus diese Stelle und sagt, der neue Bund, wo der Herr Jesus Christus nun auch erfüllt hat, was im alten Bund auch verheißen ist, ist einer, der noch viel mehr Herrlichkeit hat. 2. Korinther 3 und 4 könnt ihr das nachlesen. Noch viel mehr strahlendes Angesicht. Und jetzt hocke ich da und gucke mich selber an und sage, also ich strahle ja gar nicht so sehr. Das sollte mich nicht wundern. Also wie sollen wir denn strahlen, wenn wir selber auch von uns aus da doch auch viel, viel Mühe haben. Aber einer ist da, der unser Angesicht zum Strahlen bringen kann. Und das ist nicht nur das Öl, was man auf die Haut gibt, wodurch das Angesicht dann vielleicht strahlt, sondern es ist sein Werk, wenn er mit uns Gemeinschaft hat. Wenn er mit uns redet, wenn wir zu seinen Füßen sitzen. Und das ist das, was er uns heute Morgen aufs Herz legen möchte. Ich vermag, dein Angesicht zum Strahlen zu bringen. Höre mir zu, komm zu mir, hab mit mir Gemeinschaft. Nun, wisst ihr, das sind wir der Welt schuldig. Ihr sollt euer Licht leuchten lassen vor den Menschen. Das ist unsere Verantwortung. Das ist nicht einfach etwas, wo ich von meiner Seite aus sagen kann, naja, ob ich jetzt so mich an Jesus freue und strahle oder nicht, das ist doch im Grunde genommen gar nicht so wichtig. Hauptsache erlöst, Hauptsache Sünde vergebe und ich habe das Ticket in den Himmel. Oh, ich befürchte, wenn wir so denken, dann ist irgendetwas gar nicht gut und richtig in unserem eigenen Herzen. Der Heilige Geist bewirkt es in unserem Herzen, dass wir immer wieder dahin geführt werden, dass er uns quasi ins Ohr flüstert, höre auf mich, höre auf den himmlischen Vater, höre auf den Sohn Gottes, höre auf das Wort Gottes. Und dann bringe ich dich zum Strahlen. Ich bringe dich zum Strahlen. Das Tolle ist, dass man gar nicht von seinem Wesen her jemand sein muss, der jetzt auch für sich selbst schon so ein Strahlemann ist. Es gibt Menschen, die in natürlicher Weise manchmal diese Befähigung haben, ganz arg lustig zu sein und alles ganz lustig zu finden. Es gibt schon, also mehr. Aber ich spreche jetzt mal von Menschen und möchte die vor allem als Beispiel wählen, die also in die Tasse schauen und sagen, sie ist halb leer. Also sie ist nicht halb voll, sie ist eben, also eher negativ gesehen. Wisst ihr, und das ist ein Zeugnis, wenn Gott in seiner Gnade solch einen Menschen zum Strahlen bringt. Und der Herr Jesus möchte das in deinem Herzen tun. Das ist seine Absicht. Er möchte mit seinem Öl, durch seinen Geist, dein Herz zur Freude bringen. Es ist ja eine Sache, wenn man in einer Wüste steht und dann eben sagt, also hier gibt es gar kein Wasser, ich muss verdursten. Aber wenn wir jetzt vor der Oase uns befinden und wir verdursten, dann würde jeder, der also vorüberkommt, sagen, was ist das für ein Esel? Der ist verdurstet, obwohl er die Oase vor sich hatte. Was sind wir doch manchmal für Esel, dass wir die Freude, die der Herr uns schenken möchte, das glänzende Angesicht, was er uns geben möchte, dass wir das gar nicht verwenden. Ich möchte dich zur Freude führen an mir und ich möchte dein Angesicht zum Glänzen bringen. Und der jetzt also hungrig ist und Verlangen danach hat, der also in seinem Herzen durch den Heiligen Geist dieses Anliegen bekommen hat, oh, ich möchte mich noch viel mehr freuen, Herr, an dir. Ich möchte noch viel mehr auch für diese Welt ein Licht sein. Dem darf ich sagen, der Herr wird dir dabei helfen. Egal, wo du jetzt gerade stehst, wie weit entfernt du noch bist und wie viel du noch zu lernen hast. Aber das ist sein Erlösungswerk. Das tut er für alle seine Kinder. Das ist es, was er macht. Er bringt mein Herz zur Freude. Er macht mir ein glänzendes Angesicht. Er stützt mich und stärkt mich, wie es hier eben auch noch steht. Nun, ich möchte aber noch etwas weiteres mit uns da auch gemeinsam angucken, was auch mir noch auf dem Herzen liegt. Und da bin ich am Ende angekommen. Und das betrifft nun Vers 16 bis 18 von unserem Text. Ich hoffe, ihr habt noch ein klein wenig Geduld mit mir. Psalm 16 bis 18, da heißt es in folgender Weise, also unser Text, Psalm 104, Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat, wo die Vögel ihre Nester bauen, und der Storch, der die Zypressen bewohnt. Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen sind eine Zuflucht für die Klippdachse. Er tut in seiner Fürsorge uns und unseren Durst stiller. Er schenkt uns Freude, aber er schafft uns auch Lebensraum. Diese Felsen sind für die Steinböcke geschaffen worden. Oder die Steinböcke sind für die Felsen geschaffen worden. Beides würde zutreffen. Er hat diesen Lebensraum für diese Tiere geschaffen. Er hat ihnen Hufe gegeben. Habt ihr das mal gesehen? YouTube-Videos sind heute allzeit beliebt. Also wie ein Steinbock oder Gämse an der Wand entlang gehen kann. Es gibt in den USA so eine riesige Talsperre, wo diese Viecher hochgehen können. Das ist also unwahrscheinlich. Man kann das gar nicht verstehen, wie sie in der Lage sind, das zu tun. Gott hat sie dazu geschaffen. Er hat ihnen diese Fähigkeit gegeben, in solche unwirkliche Gegenden leben zu können und gut leben zu können. Er schafft Lebensräume. Er schafft Lebensräume nicht nur für die Steinböcke, sondern für uns, für mich, für euch, wo ihr jetzt für euch sagen dürft, er wird für mich sorgen, dass ich Lebensraum habe. Das können wir nicht uns selber schaffen. Wir sind dazu nicht in der Lage. Ganz viele, die jetzt auf dieser Erde leben und den Herrn Jesus kennen, sind unter Verhältnisse und leben unter Bedingungen, wo sie gefangen sind. Wo ihnen als Gefangene Jesu Christi den Lebensraum, der äußerliche Lebensraum genommen wurde. Aber damit hat der Herr nie ihnen den Lebensraum genommen, den sie in ihm haben dürfen und durch ihn. In diese Situationen, im Gefängnis sitzend, leidend, geschlagen werdend, verachtet werdend, schafft der Herr einen Lebensraum für sie. Und das ist jetzt ein extremes Beispiel. Manchmal geht es uns so, dass wir sagen, wie kann ich denn mit meiner Lebenssituation fertig werden? Der Herr schafft dir Lebensraum. Steht in der Bibel so schön bei der Hebamme im 2. Mosebuch, dass sie den Herrn fürchtete und der Herr baute ihre Häuser. Könnt ihr da nachlesen? Und damit ist nicht gemeint, dass er einfach ihnen so eine Art Haus gebaut hat, sondern das Wort für Haus im Hebräischen, im Alten Testament steht eigentlich für das Leben an und für sich auch. Das ist der Lebenswohnort. Der Herr schafft für mich einen Lebensraum. Der Herr baut für mich ein Haus. Wohl dem, der das lernt. Denn wir können mit unseren Wohnungen und Häusern, so schön wir sie einrichten, unter Umständen ganz unglücklich sein. Wie viele wohnen in dieser Welt in große, herrliche Häuser und sind in ihrem Herzen total unglücklich. Aber wo der Herr einen Lebensraum schafft, wo der Herr diesen Ort einrichtet für uns, da ist ganz egal, wie die äußerlichen Umstände sind. Mein Herr richtet für mich einen Lebensraum ein, in dem ich leben kann und Zuflucht haben kann. Die Klippdachse findet die Zuflucht mitten in der Felsen. Nun, im Buch der Sprüche nimmt Salomo das auf und verwendet es auch als einen Spruch. Das ist die Zuflucht, die wir selber im Herrn haben können. Unsere Lebensumstände sind manchmal welche, die gefährlich sind, so wie eben auch bei den Gämsen und bei den Klippdachsen es waren, dass sie Feinde hatten. Und nun ist es notwendig für sie, dass sie auch eine Zuflucht brauchen. In ihrem Lebensraum, den Gott ihnen geschenkt hat, brauchen sie Zuflucht. Und im Psalm 94 heißt es einmal in Bezug auf die Zuflucht in Vers 22 in folgender Weise, ich bin gleich hier am Ende angekommen. Aber der Herr ist meine sichere Burg geworden, mein Gott, der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Es ist ganz egal, wo du wohnst, wo du lebst. Es ist ganz egal, wie deine Umstände sind. Es ist gar nicht so wichtig, wie diese äußerliche Beschaffenheit alle auch vielleicht sich verhalten. Aber das eine ist wichtig, dass der Herr dir diese Zuflucht gibt. Dass der Herr dir diesen Lebensraum schenkt. Dass du begreifst, ich kann alles machen, was in der Welt vielleicht auch möglich wäre. Ich kann mir alles kaufen. Ich kann mein Leben so einrichten, wie es nur irgendwo möglich ist in dieser Welt, mit allem Geld dieser Welt. Aber das schafft mir letztendlich gar keinen Lebensraum. Das ist jetzt nicht, was mir Lebensraum schafft. Das kann ich auch gar nicht selber. Ich bin ein Geschöpf und bin auf das Wirken des Schöpfers angewiesen. Nicht nur die Gemse oder eben auch der Glibdach, sondern ich als Mensch. Ich bin vollkommen darauf angewiesen, dass der Herr mir einen Lebensraum schafft. Wenn morgen in meinem Leben Betrügung ist, wenn morgen ich eingeengt werde, wenn morgen ich angegriffen werde, dann bin ich nicht in der Lage, von mir aus das zu tun, dass ich sage, ach, aber hier ist schön, ich bin so gern auf der Herdplatte und freue mich, wenn ich jetzt ein bisschen gebrutzelt werde. Nein, nein. Aber der Herr kann mir diesen Lebensraum schenken. Der Herr kann mir diese Zuflucht geben. Es ist sein Erlösungswerk. Das ist mit von, ja, ich möchte mal sagen, es ist mit das allerschönste Zeugnis, was Gott oft gebraucht hat. Neulich habe ich eine Geschichte gehört, die Erik hat mir das erzählt von einer Frau, die als Kind erkrankt war und dann Zeit ihres Lebens ganz schreckliche Schmerzen hatte. Oder nennt Joni Eriksen Tada ein Leben im Zerbruch. Ein Leben, wo im Grunde genommen von den Umständen, die nun auch diese Personen haben, man sagen könnte, da kann man ja nur unglücklich sein. Aber der Herr hat ihnen einen Lebensraum geschaffen. Mitte in ihrem Elend, mitte in ihrem Schmerz, mitte in ihrem ganzen Schicksal, so würde sie vielleicht dann manchmal sagen, warum ist mir das jetzt so passiert, dass das alles so gekommen ist. Der Herr hat einen Lebensraum geschaffen für sie. Und sie sind ein ganz gewaltiges Zeugnis. Und das möchte der Herr in unserem Leben auch tun. Er möchte uns Lebensraum geben. Egal wo wir jetzt wohnen, egal wo wir jetzt sind. Er ist dazu in der Lage. Schau nicht in den Abgrund und sag zu dir, ich stürze jetzt gleich ab, das wäre nicht gut. Sondern schau auf den Herrn und sag, ich bin wie eine Gemse, die vielleicht mitten im Gebirge jetzt lebt. Aber der Herr hat mir geholfen und wird mir helfen, dass ich mich festhalten kann. Und der Herr ist meine Zuflucht, wo ich mich bergen kann. Nun, haben wir heute Morgen so ein wenig den Psalm 104 uns angesehen und haben darüber hinausgeblickt, über dieses Schöpfungswerk und haben wahrgenommen, dass eben hinter diesem Schöpfungswerk auch das Erlösungswerk zu sehen ist und diese Dinge hier auch in der Bibel oft erwähnt werden, in gleicher Weise das glänzende Angesicht, der gestillte Durst. Möge der Herr uns das aufs Herz legen, dass er dazu in der Lage ist, unseren Durst zu stillen, uns Freude zu schenken, uns Lebensraum zu schaffen. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam doch still werden und beten. O Herr, wir danken dir, dass du als Schöpfer Herrliches vollbracht hast, aber dein Erlösungswerk ist noch viel, viel, viel herrlicher, noch viel schöner, noch viel kräftiger und mächtiger, wirksam. Ja, wir sind froh darüber. Wir von uns aus, Herr, können unseren Durst gar nicht löschen. Wir können nicht von uns aus uns freuen. Wir sind nicht in der Lage dazu, von uns aus unseren Lebensraum zu schaffen. Aber du willst das für deine Kinder tun. Du möchtest ihnen dazu beistehen. Es ist dein Erlösungswerk. Wir danken dir ganz herzlich dafür. Amen. Amen.